Die Souveränität Gottes in der Errettung des Menschen. Eine Predigt von Jonathan Edwards über Römer 9, Vers 18. So erbarmt er sich nun über wen er will und verstockt wen er will. Der Apostel Paulus schreibt etwas früher im gleichen Kapitel darüber, wie es ihn bedrückt und sehr traurig macht, dass das jüdische Volk von Gott verstoßen wurde. Dies bringt Paulus dazu, zu untersuchen, was wohl der Unterschied ist, wieso Gott manche Juden errettet und manche nicht, wie auch die Erwählung der christlichen Heiden. Er liefert uns hierzu in kürzester Zeit eine Menge Informationen. Diese Passage ist am dichtesten bewachsen, wenn es um das Thema der souveränen Erwählung Gottes geht. Es werden viele Stellen aus dem Alten Testament angeführt, um diese Lehre zu untermauern und zu bestätigen. In Vers 9 deutet er auf die Worte hin, die Gott zu Abraham sprach, die Erwählung von Isaak. Denn das ist ein Wort der Verheißung. Um diese Zeit will ich kommen, und Sarah soll einen Sohn haben. Dann die Worte an Rebekka, die Erwählung von Jakob. Der Ältere wird dem Jüngeren dienen. Zusätzlich wird in Vers 13 die Textstelle von Maleachi angeführt. Jakob habe ich geliebt, Esau aber habe ich gehasst. Und in Vers 15 die Worte Gottes an Mose. Wem ich gnädig bin, dem bin ich gnädig. Und über wen ich mich erbarme, über den erbarme ich mich. Letztlich die Botschaft an den Pharao. Denn die Schrift sagt zum Pharao, eben dazu habe ich dich aufstehen lassen, dass ich an dir meine Macht erweise und dass mein Name verkündigt werde auf der ganzen Erde. Der Apostel behandelt diese Passagen sehr hochachtungsvoll, ganz besonders was Gott zu Mose und dem Pharao sagte. Gott sprach zu Mose, wem ich gnädig bin, dem bin ich gnädig. Das ist, was wir in dem ersten Teil unserer Passage sehen. Wir wissen aber auch, was Gott über den Pharao sagte. Der Herr verstockte das Herz des Pharaos. Dies ist der Schwerpunkt im zweiten Teil unserer Passage. Somit kommen wir zu den zwei Fakten. Erstens, Gott behandelt Menschen unterschiedlich. Manchen ist er gnädig und manche verstockt er. Wenn es in der Schrift heißt, Gott verstockt die Herzen, ist Gott nicht als Verursacher oder direkter Auslöser gemeint. Gott ist kein aktiver Teilnehmer dieses Prozesses. Das zu vermuten, wäre Gott als direkter Schöpfer und Autor der Sünde zu machen. Gott verstockt die Herzen auf folgende Weise. A. Gott entzieht die Kraft des Heiligen Geistes, wodurch die Herzen in ihrer Verstockung verweilen und sich mehr und mehr verhärten. Indem Gott also die Herzen ihrer eigenen Verstockung überlässt, verstockt er sie. B. Gott in seiner Vorsehung fügt alle Dinge, doch durch die Sünde der Menschen wird es zum Anlass ihrer Verstockung. Somit sendet Gott sein Wort und seine Gesetze in die Welt. Das wird wiederum von den Menschen ignoriert, wodurch sie ihre eigene Verstockung bestätigen. Aus diesem Grund sagte der Apostel Paulus, dass das Evangelium ein Geruch des Todes sei. Wir sehen, wie Gott Jesaja sendet, mit der Aufgabe, mache das Herz dieses Volkes unempfänglich und mache seine Ohren schwer und verklebe seine Augen, damit es mit seinen Augen nicht sieht und mit seinen Ohren nicht hört und damit sein Herz nicht zur Einsicht kommt und es sich nicht bekehrt und für sich Heilung findet. Die Botschaft von Jesaja war die der Umkehr, weg von ihren eigenen Wegen und hin zu Gott und seinem Wort. Doch indem sie die Botschaft Gottes ablehnten, wurde sie zur Verstockung ihrer Herzen. Es wird auch gesagt, dass Gott Menschen verstockte, indem er einen Lügengeist in den Mund eines falschen Propheten legte. Das bedeutet, Gott erlaubte, dem Geist in die Person einzudringen. Somit heißt es auch in der Schrift, dass Gott Simae, ein Mann aus demselben Stamm wie Saul, sagte, er solle David verfluchen. Gott hat den Auftrag, David zu verfluchen, nicht direkt gegeben. Dies würde nämlich gegen das Gebot Gottes verstoßen. Denn an einer anderen Stelle steht geschrieben, einem Obersten deines Volkes sollst du nicht fluchen. Der Herr hat das böse Handeln von Simae, welches aus dem Herzen von Simae kam und durch die Missgunst gegenüber David getrieben wurde, zugelassen. Zweitens. Gott handelt nach seinem souveränen Willen und Wohlgefallen. So erbarmt er sich nun über wen er will und verstockt, wen er will. Diese Textstelle deutet an, dass Gott niemals gegen seinen eigenen Willen Gnade erweist. Und wenn Gott Gnade erweist, dann tut er dies bereitwillig. Wenn ein bereitwilliger Mensch oder Diener den Willen seines Herrn tut, es mag sogar sein, dass der Diener nicht einmal gegen seinen eigenen Willen handelt, so kann man trotz allem nicht sagen, der Diener tut seinen eigenen Willen, nach seinem Wohlgefallen. Gott allerdings führt seinen eigenen Willen nach seinem souveränen Wohlgefallen aus, und damit lenkt und fügt er alle Umstände der Menschen. Es ist sein heiliger Wille, völlig zwanglos, ohne irgendeine Beschränkung oder Verpflichtung. Kommen wir nun also zur Lehre. Gott ist souverän in der Erlösung des Menschen. Er ist nicht nur souverän, er hat zusätzlich das Recht, alles nach seinem souveränen Willen zu tun. Niemand kann sagen, er würde sich etwas anmaßen. Er handelt nach seinem Recht. Ich möchte euch heute vier Dinge darlegen. Erstens, was ist die Souveränität Gottes? Zweitens, was für eine Bedeutung hat die Souveränität Gottes in der Erlösung des Menschen? Drittens, Gott errettet Menschen nach seiner souveränen Autorität. Viertens, Gründe dieser Lehre. Kommen wir also zum ersten Teil. Was ist die Souveränität Gottes? Die Souveränität Gottes ist das Recht von Gott, nach seinem eigenen und vollkommenen Willen zu handeln und mit seiner Schöpfung nach seinem Wohlgefallen zu verfügen. Ich werde diese Erklärung unterteilen und im Einzelnen betrachten. Erstens, Gott übt seinen Willen mit völligem Wohlgefallen aus. Im Gegensatz dazu gäbe es zwanghaftes Verhalten. Menschen verrichten ihre Tätigkeiten freiwillig, und doch kann es dazu kommen, dass sie diese Dinge zu einem gewissen Grad aus Zwang machen. Es mag sein, dass ein Mensch etwas freiwillig tut, damit meine ich, der Mensch selbst handelt und hat es sich dazu entschieden zu handeln. Und doch, wenn man alle Variablen zusammenzählt, kann diese Aktion von Angst getrieben sein und dem Menschen in Wirklichkeit missfallen. Das heißt, es geht gegen sein eigenes Verlangen. Wenn ein Mensch aus diesem Grund agiert, dann kann man nicht von ihm sagen, er würde nach seinem Wohlgefallen völlig handeln. Zweitens, Gott übt seinen Willen mit völligem Wohlgefallen aus. Im Gegensatz dazu gäbe es einen Willen, der sich einem anderen Willen unterordnet. Ein Sklave zum Beispiel erfüllt alle Wünsche seines Meisters. Er tut dies sogar mit Freude und Bereitwilligkeit. Und doch handelt dieser Sklave nicht nach seinem eigenen, völligen Wohlgefallen. Die Heiligen tun den Willen Gottes freiwillig. Sie entscheiden sich dafür, denn es ist ihr tägliches Brot. Trotz alledem handeln sie nicht willkürlich, frei nach ihrem Belieben, denn ihr Wille ordnet sich einem anderen Willen unter. Drittens, Gott übt seinen Willen mit völligem Wohlgefallen aus. Im Gegensatz dazu gäbe es verpflichtendes Halten, zum Beispiel die Pflicht zu handeln. Ein Mensch mag seiner Pflicht aus freien Stücken nachgehen, und doch kann man auch hier nicht behaupten, er würde es frei nach seinem Belieben tun. Eine Person, die aus reinem Wohlgefallen handelt, ist eine freie Person. Eine Person, die aber dazu verpflichtet ist zu handeln, ist keine freie Person. Diese Person ist gebunden. Die Souveränität Gottes setzt voraus, dass er das Recht hat, nach seinem Wohlgefallen mit seinen Kreaturen zu tun, was er will. Denn sein Recht ist uneingeschränkt und unabhängig. Ein Mensch hat vielleicht das Recht, über ein paar Dinge zu verfügen, und doch ist das Recht des Menschen nicht uneingeschränkt und unerschöpflich. Ein Mensch mag auch das Recht haben, mit seinen Gütern umzugehen, wie er möchte, und doch ist sein Recht gebunden und hat eine Grenze. Menschen haben das Recht, mit ihrem Eigentum zu tun und zu lassen, was sie wollen, vorausgesetzt, sie verstoßen nicht gegen das Gesetz oder gehen gegen die Gebote Gottes. Das menschliche Recht, mit dem Eigentum umzugehen, wie man möchte, ist nicht uneingeschränkt, da es nicht unabhängig ist. Eine Person hat kein unabhängiges Recht auf sein Eigentum. Bei manchen Gütern bestimmt sogar die Gesellschaft, welches Recht man hat. Doch alle Dinge sind schlussendlich auch abhängig von Gott. Das Recht, das wir Menschen auf irgendetwas haben, haben wir von Gott. Die Souveränität Gottes bedeutet, dass er ein absolutes, uneingeschränktes und unabhängiges Recht hat, über seine Kreaturen nach seinem Wohlgefallen zu verfügen. Zweites Kapitel. Was für eine Bedeutung hat die Souveränität Gottes in der Rettung des Menschen? Die Antwort ist folgende. Entweder schenkt Gott einem Menschen Gnade oder enthält einem Menschen Gnade. Das geschieht beides, ohne dass seine Herrlichkeit verfälscht wird. Es sei denn, es gefiel Gott zu verkündigen, dass er einem Menschen Gnade schenkt oder enthält. Dann ist Gott nämlich an sein Versprechen gebunden und muss seinem eigenen Wort treu bleiben. Gott hat nach seinem Wohlgefallen bekannt gemacht, dass er einigen Menschen keine Errettung zugutekommen lässt, nämlich denen, die gegen den Heiligen Geist sündigten. Somit hat Gott sich selbst dazu verpflichtet. Er kann nicht gegen sein eigenes Versprechen gehen. Einer Person Gnade zukommen zu lassen, dem er sie zuvor abgesagt hat, oder einer Person Gnade zukommen zu lassen, welcher er zuvor zugesagt hat, würde bedeuten, er verstöße gegen seine eigene Ehre und Wahrheit. Doch Gott hat alle Bekanntmachungen im Einklang mit seiner Souveränität gemacht. Gott ist nicht dazu verpflichtet gewesen, ein Versprechen zu machen, indem er alle Menschen rettet, die an Christus glauben. Noch ist Gott dazu verpflichtet gewesen, kundzutun, dass er dem Menschen niemals vergeben wird, der gegen den Heiligen Geist sündigt. Es hat ihm Freude bereitet, es anzukündigen. Wäre es auf der anderen Seite so, dass Gott sich nicht an diese Dinge bindet, so hätte er noch immer die Gnade nach seinem Willen verteilt, ohne seine Eigenschaften in irgendeiner Weise zu benachteiligen. Sollte es aber einer seiner Eigenschaften benachteiligen, die Gnade nach seinem Wohlgefallen zu erweisen, dann wäre Gott schlicht und ergreifend nicht souverän in seinem Tun. In dem Fall ist es für Gott nicht mehr etwas frei Wählbares. Gott ist somit nicht mehr uneingeschränkt in seinem Handeln und wird dazu gezwungen oder verpflichtet. Denn Gott kann nicht zum Nachteil irgendeiner seiner Eigenschaften handeln, noch etwas tun, das nicht großartig oder herrlich ist. Artikel 1. Gott kann jeden Menschen, außer diejenigen, die die Sünde gegen den Heiligen Geist begangen haben, erretten, ohne seine Herrlichkeit in irgendeiner Weise zu beeinträchtigen. So war es schon zu Zeiten des Sündenfalls, als Gott seinen ewigen Ratschluss und den Plan der Erlösung durch Jesus Christus noch nicht offenbart hat. Die Engel fanden es wahrscheinlich unvereinbar, dass Gott überhaupt irgendeinen Menschen retten würde. Es würde nicht zu seiner Ehre und seinen heiligen Eigenschaften passen, einen gefallenen Menschen, welcher verloren in Sünde ist, zu retten. Es wäre aber auch nicht möglich gewesen, hätte Gott nicht einen Weg geschaffen, der im Einklang mit seiner Ehre, Heiligkeit, Majestät, Gerechtigkeit und Wahrheit ist. Doch Gott hat in seinem Evangelium gezeigt, dass ihm nichts unmöglich ist. Nichts kommt seiner Kraft, seiner Weisheit und seiner Unabhängigkeit nahe. Und da Christus die Erlösung erlangte, dem Gesetz gehorchte und somit erfüllte, gibt es keinen Menschen, den er nicht retten könnte, ohne seine Herrlichkeit zu beeinträchtigen, außer die, die gegen den Heiligen Geist sündigten. Aber auch die, die gegen den Heiligen Geist sündigten, hätte Gott retten können, wäre es nicht sein Wille gewesen, selbst zu verkünden, sie nicht zu retten. Der Grund, wieso Gott diese Menschen nicht rettet, ist nicht, weil er nicht mit seiner Gerechtigkeit oder seinem Gesetz vereinbaren kann. Auch nicht, weil es ein Problem mit seiner Gnade gibt. Es liegt auch nicht daran, dass das Blut Jesu nicht ausreichend wäre, einen Menschen von dieser Sünde zu reinigen. Die Antwort ist einfach. Es hat Gott wohlgefallen, nach seinem weisen Ratschluss zu verkünden, dass diese Sünde keinem Mensch vergeben wird, weder in dieser Welt noch in der zukünftigen. Nun würde es also gegen seine eigene Wahrheit gehen. Ansonsten gibt es keinen Sünder, egal wie sündhaft er auch sein mag, der nicht von Gott gerettet werden kann. Es geht in keiner Weise gegen seine Eigenschaften. Ganz egal, ob diese Person ein Mörder ist, ein Ehebrecher, ein Eidbrecher, ein Götzendiener oder ein Gotteslästerer. Gott kann diese Person retten, ohne sich selbst zu entehren. Ein Mensch, ganz egal, ob er fortwährend sündigt, sich nichts belehren lässt und eigenwillig lebt, tausende Male abscheuliche Sünden begangen hat, aufwächst in der Sünde oder sündigt, während ihm das Wort Gottes verkündigt wird. Gott kann sie um Christi willen retten, ohne seinen Attributen entgegenzuwirken. So erbarmt er sich nun über wen er will. Wenn es ihm wohlgefällt, kann er sich über den größten Sünder erbarmen. Dies würde gegen keiner seiner Eigenschaften gehen, auch nicht gegen seine Ehre, nicht im geringsten. Das liegt daran, dass Christus der Gerechtigkeit Gottes vollkommen Genüge getan hat. Kein Attribut Gottes steht der Erlösung des Menschen im Weg. Somit kommt kein Attribut Gottes zu kurz, auch nicht, obwohl Christus einige errettete, die ihn kreuzigten. Sektion A. Gott kann erretten, wen er möchte, und dies ohne seine Ehre oder Heiligkeit zu beeinträchtigen. Gott ist vollkommen heilig. Nicht einmal die Himmel sind rein in seinen Augen. Seine Augen sind zu rein, um Boshaftigkeit anzusehen. Er toleriert keine Ungerechtigkeit. Wenn Gott in irgendeiner Form die Sünde akzeptiert und uns nicht offenbart hätte, wie sehr er doch die Sünde hasst und sie ihm missfällt, dann würde die Ehre seiner Heiligkeit darunter leiden. Doch Gott kann auch den schlimmsten Sünder erretten, und das ohne die Sünde zu billigen. Wenn er jemanden errettet, der für eine lange Zeit dem Ruf des Evangeliums widerstand, oder jemand, der gegen die Wahrheit ankämpfte, als Schurke und Gotteslästerer, dann tut er dies, ohne die Boshaftigkeit zu unterstützen. Denn Gott hat uns seine Abscheu und Unzufriedenheit der Sünde gegenüber in den Leiden des Herrn Jesus Christus gezeigt. Gott hat uns ein hinreichendes Zeugnis für seinen Hass gegen die Sünde gegeben, nämlich, dass der ewige Sohn Gottes dafür starb. Nichts offenbart die Verachtung der Bosheit mehr als dieses Ereignis. Wenn auch ein boshafter Mensch in die Hölle geschmissen wird, um dort die schlimmsten Qualen zu erleiden, und das auf ewig, so zeugt dies bei weitem nicht, wie sehr Gott die Sünde verabscheut, verglichen mit den Leiden, die der Sohn Gottes wegen der Sünde ertragen musste. Sektion B. Gott kann erretten, wen er möchte, sei es ein Mann, eine Frau oder ein Kind, ohne seine Erhabenheit zu beeinträchtigen. Egal wie sehr ein Mensch Gott lästert und seine Autorität verachtet hat, Gott kann diese Person retten, ohne seine Erhabenheit in Frage zu stellen. Würde Gott einen Gotteslästerer erretten, ohne den Preis seiner Boshaftigkeit bezahlt zu haben, dann würde die Erhabenheit Gottes darunter leiden. Denn sobald Verachtung und die unendliche Erhabenheit sich vermischt, hinterlässt sie dunkle Spuren, und die Ehre seiner göttlichen Majestät muss darunter leiden, wenn der Schaden nicht rückgängig gemacht wird. Doch die Leiden des Herrn Jesus Christus haben den Schaden behoben. Lass die Verachtung noch so groß sein. Sobald eine ehrenhafte Person wie Christus es sich zur Aufgabe macht, ein Mittler zwischen dem Übeltäter und Gott zu sein, dabei die Qualen, die eigentlich auf den Übeltäter kommen sollten, auf sich nimmt, dann macht er den Schaden rückgängig. Die Erhabenheit Gottes erleidet keinen Schaden, auch wenn es der größte Sünder ist. Sektion C. Gott kann jeden Sünder erretten, und das im Einklang mit seiner Gerechtigkeit. Die Gerechtigkeit Gottes fordert die Bestrafung der Sünde. Gott ist der oberste Gerichtsherr dieser Welt. Er richtet die Welt nach den Regeln der Gerechtigkeit. Die Aufgabe eines jeden Richters ist es nicht, Partei zu ergreifen. Der Richter muss Gerechtigkeit walten lassen und dabei weder zur Rechten noch zur Linken ausschweifen. Wenn Gott seine Barmherzigkeit an Menschen zeigt, dann nicht als Richter, sondern als der Souveräne. Somit kommt die Frage auf: Wie kann Gott in seiner Souveränität Barmherzigkeit walten lassen und dabei als Richter ein strenges Urteil fällen? Wie passt das zusammen? Das geschah in den Leiden Christi. Dort wurde die Sünde zu 100% bestraft und der Gerechtigkeit Genüge getan. Christus hat die Strafe der Sünden, der größten Sünder, die jemals lebten, auf sich genommen. Somit kann Gott in seinem Gericht ein strenges Urteil fällen und den Sünder freisprechen, vorausgesetzt, der Sünder ist in Christus. Die Gerechtigkeit Gottes kann nicht mehr Bestrafung für die Sünden fordern als die Qualen, die Christus erlitt. Römer 3, die Verse 25 bis 26. Ihn hat Gott zum Sühnopfer bestimmt, das wirksam wird durch den Glauben an sein Blut, um seine Gerechtigkeit zu erweisen, weil er die Sünden ungestraft ließ, die zuvor geschehen waren, als Gott Zurückhaltung übte, um seine Gerechtigkeit in der jetzigen Zeit zu erweisen, damit er selbst gerecht sei und zugleich den rechtfertigte, der aus dem Glauben an Jesus ist. Sektion D. Gott kann jeden Sünder erretten, ohne seine Wahrheit zu verfälschen. In seinem Wort hat Gott verkündigt, dass die Sünde mit dem Tod bestraft wird. Damit ist aber nicht nur der physische Tod gemeint, es beinhaltet den zweiten Tod, der ewige Tod im Feuersee. Gott kann den größten Sünder erretten, völlig im Einklang mit seiner heiligen Drohung. Denn Christus nahm die Strafe der Sünden auf sich und trug als Stellvertreter, rechtlich gesprochen, also als ein und dieselbe Person, unsere Schuld. Einige mögen nun Einspruch erheben und sagen: Gott selbst hat doch gesagt, wenn du von der verbotenen Frucht isst, dann wirst du gewiss sterben. Ist Gott nicht durch seine Wahrheit dazu verpflichtet? Meine Antwort ist folgende: Diese Worte von Gott hatten nicht nur Adam im Sinn. Adam hat höchstwahrscheinlich verstanden, dass es nicht nur um ihn ging. Es beinhaltet auch seine Nachkommen, ganz egal, ob sie selbst sündigten oder nicht. Somit kann man den Satz mit Adam als Stellvertreter auch so deuten: Wenn du isst, heißt dann, wenn du selbst isst oder dein Stellvertreter, dann wirst du gewiss sterben. Artikel 2. Gott kann einem Menschen die Errettung verweigern, ohne seine Attribute zu entehren. Wenn Gott einem Menschen, der sich in seinem natürlichen Zustand befindet, die Errettung verweigert, dann wird seine Herrlichkeit in keiner Weise entehrt. Ganz egal, ob eine Person weise oder unweise ist, gut gelaunt oder leicht reizbar, geboren in eine gottesfürchtige oder heidnische Familie, eine moralisch aufrichtige Person oder nicht. Ganz egal, wie viel Gutes diese Person geleistet hat, wie religiös er auch sein mag, wie viel Gebete er auch gesprochen hat, welche Schmerzen er auf sich nahm, um gerettet zu werden, wie viel Sorgen er sich um die Verdammnis macht, in welchen Umständen ein Mensch auch sein mag. Gott kann diesem Menschen die Errettung verweigern. Dabei wird sein vollkommenes Wesen nicht einmal im entferntesten Sinne bemängelt. Seine Herrlichkeit ist davon nichts betroffen. Sektion A. Gott kann einem natürlichen Menschen die Errettung verweigern. Die Herrlichkeit seiner Gerechtigkeit ist davon nichts beeinträchtigt. Und wenn er dies tut, dann kann man nicht behaupten, es wäre unfair oder ungerecht. Gott kann jedem natürlichen Menschen die Erlösung verwehren und in die Hölle werfen. Dabei kann ihn niemand anklagen und behaupten, es wäre auch nur im geringsten unfair oder ungerecht zugegangen. Das ist doch offensichtlich, denn alle Menschen verdienen die Hölle. Es ist doch nicht ungerecht, von einem gerechten Richter einen Strafspruch auszusprechen. Es ist, was der Angeklagte verdient. Da der natürliche Mensch die Verdammnis verdient und seine Schuld nie getilgt und seine Sünde nie gebüßt wurde, hat er nie etwas getan, das Gott dazu verpflichten würde, ihn nicht für seine Vergehen zu bestrafen, denn es ist, was er verdient. Sektion B. Gott kann einem unbekehrten Menschen die Errettung verweigern. Die Herrlichkeit seiner Barmherzigkeit ist davon nicht beeinträchtigt. Sünder sprechen sich manchmal, obwohl die Gerechtigkeit Gottes sie verdammt, gut zu und sagen, die Gerechtigkeit ist im Widerspruch mit seiner Barmherzigkeit. Sie sagen, die Barmherzigkeit Gottes wird entehrt, sobald er einem Menschen kein Mitleid oder Mitgefühl zeigt und letztlich in die Hölle wirft. In ihren Augen wäre Gott dann brutal und streng, überhaupt nicht im Einklang mit seiner unendlichen Gnade und seinem zarten Mitgefühl. Doch Gott kann einem natürlichen Menschen die Erlösung vorenthalten. Dabei erleidet seine Barmherzigkeit und Güte keinen Schaden. Was im Einklang mit Gottes Gerechtigkeit steht, ist nicht im Widerspruch mit seiner Barmherzigkeit. Die Verdammnis ist ein Produkt seiner Gerechtigkeit und die Erwählung ein Produkt seiner Gnade. Doch die Menschen verstehen das Wesen der Gnade nicht. Sie behaupten, es wäre eine Eigenschaft, die im Widerspruch mit seiner Gerechtigkeit steht. Völlig falsch. Die Gnade Gottes macht die Gerechtigkeit sichtbar. Wie im 9. Kapitel des Römerbriefs, Vers 23. Damit er auch den Reichtum seiner Herrlichkeit an den Gefäßen der Barmherzigkeit kundtäte, die er zuvor zur Herrlichkeit bereitet hat. Sektion C. Gott kann jedem die Erlösung verweigern, ohne seine Treue zu verfälschen. Gott hat sich durch sein Wort nirgends dazu verpflichtet, einen natürlichen Menschen zu erretten. Der natürliche Mensch ist kein Kind der Verheißung, er ist dem Fluch des Gesetzes ausgeliefert. Kapitel 3. Gott errettet Menschen nach seiner souveränen Autorität. Wie er dieses Recht ausübt, werden wir uns genauer ansehen. Artikel 1. Er ruft eine Person oder auch eine ganze Nation zu sich und gibt ihnen die Mittel der Gnade. Andere lässt er ohne diese Mittel. Nach dem göttlichen Ratschluss kommt die Erlösung durch Mittel der Gnade zu uns. Es kann durchaus sein, dass Gott ungewöhnliche Mittel benutzt, um Menschen, die in sehr unvorteilhaften Situationen sind, durch die Mittel der Gnade zu erreichen. Doch Gott verleiht seine Gnade nicht ganz ohne Mittel. Er übt seine Souveränität durch diese Mittel aus. Alle Menschen werden in das gleiche Verhältnis Gott gegenüber geboren. Gott unterscheidet jedoch durch Umstände und Vorzüge, die ein Mensch empfängt oder durchlebt. Die Barbaren in den entferntesten Orten der Erde leben in äußerst dunklen und heidnischen Verhältnissen, wie auch viele in Afrika. Jedoch sind beide, wie auch wir in unserem Land, gebürtig in dem gleichen Verhältnis zu Gott. Sie sind in ihrem natürlichen Wesen nicht weiter entfernt von Gott als wir. Vor Gott sind beide Gruppen gleichermaßen angeklagt. Und doch gibt es zwischen uns und den Barbaren einen Riesenunterschied. Genau darin übt Gott seine Souveränität aus. Das tat Gott schon seit Anbeginn. Gott erwählte sich ein Volk, machte einen Bund mit ihnen, gab ihnen die Mittel der Gnade und überließ die anderen ihren heidnischen Wegen unter der Gewaltherrschaft des Teufels und das für Generationen. Die Erde wurde von großartigen Nationen bevölkert. Dort gab es die Ägypter. Sie waren bekannt für ihre Weisheit. Dann gab es die Assyrer und Chaldäer, mächtige, weise und kraftvolle Nationen. Die Perser mit ihrer Stärke und Strategie konnten sie einen großen Teil der Erde unterwerfen. Dann gab es die berüchtigten Griechen und Römer. Sie wurden von der ganzen Welt für ihre ausgezeichnete Zivilregierung beneidet, ihre Weisheit und Künste in Sachen Friedenstiften und Kriegsführung, wie auch die Streitkraft, durch welche sie in der ganzen Welt regierten. All diese Nationen wurden von Gott verworfen. Gott hat keines dieser Völker auserwählt. Er hat sie stattdessen, weil sie Gott nicht erkannten, in ihrer heidnischen Dunkelheit gelassen. Es wurde nur ein Volk auserwählt. Es waren die Nachkommen Jakobs. Das war Gottes Volk. Ihnen wurden die Mittel der Gnade zuteil. So steht's in der Bibel geschrieben. Er verkündet Jakob sein Wort, Israel seine Satzungen und Rechtsbestimmungen. So hat er an keinem Heidenvolk gehandelt, und die Rechtsbestimmungen kennen sie nicht. Psalm 147, die Verse 19 bis 20. Israel war im Vergleich zu anderen Völkern ein kleines, unscheinbares Volk. Die Bibel hat Folgendes über das erwählte Volk zu sagen. Nicht deshalb, weil ihr zahlreicher wärt als alle Völker, hat der Herr sein Herz euch zugewandt und euch erwählt. Denn ihr seid das Geringste unter allen Völkern. 5. Mose 7, Vers 7. So sollst du nun erkennen, dass der Herr, dein Gott, dir dieses gute Land nicht um deiner Gerechtigkeit willen gibt, damit du es in Besitz nimmst. Denn du bist ein halsstarriges Volk. 5. Mose 9, Vers 6. Gott gibt hier zu verstehen, dass der einzige Grund für ihre Erwählung seine Liebe aus freien Stücken ist. Gott liebt sein Volk. Weil der Herr euch liebte, hat er sich einfach dazu entschieden, sie zu lieben. 5. Mose, Kapitel 7, Vers 8. Man könnte genauso sagen, es war im Einklang mit seinem souveränen Wohlgefallen, sie zu lieben. Die Souveränität in der Erwählung zeigt uns Gott auch noch auf eine andere Weise, nämlich indem er trotz gleicher Vorfahren Unterschiede macht, ein Volk erwählt und das andere nicht. Somit wurden die Nachkommen von Isaak erwählt, die Nachkommen von Ishmael aber verworfen. Beide waren aber Nachkommen Abrahams. Das gleiche mit den Nachkommen Jakobs. Die Kinder Jakobs wurden erwählt, die Kinder Esaus wurden verworfen. Der Apostel Paulus hat in Vers 7 darauf hingewiesen, auch sind nicht alle, weil sie Abrahams Same sind, Kinder. Ganz im Gegenteil, sondern in Isaak soll dir ein Same berufen werden. Und nochmal in den Versen 10 bis 13. Und nicht allein dies, sondern auch, als Rebekka von ein und demselben von unserem Vater Isaak schwanger war, als die Kinder noch nicht geboren waren und weder Gutes noch Böses getan hatten, damit der gemäß der Auserwählung gefasste Vorsatz Gottes bestehen bleibe, nicht aufgrund von Werken, sondern aufgrund des Berufenden, wurde zu ihr gesagt, der Ältere wird dem Jüngeren dienen. Wie auch geschrieben steht, Jakob habe ich geliebt, Esau aber habe ich gehasst. Der Apostel Paulus zeigt uns außerdem noch, dass die Erwählung nicht einfach zwei Personen bestimmt war, Isaak und Jakob, im Gegensatz zu Ishmael und Esau. Es ging um ihre Nachkommen. Aus der Passage in Maleachi, die ich zuvor schon zitiert habe, erwählt Gott sein Volk aus der Nachkommenschaft Jakobs. Ich habe euch geliebt, spricht der Herr. Aber ihr fragt, worin hast du uns geliebt? Ist nicht Esau Jakobs Bruder? Spricht der Herr. Dennoch habe ich Jakob geliebt, Esau aber habe ich gehasst, und sein Gebirge habe ich zu einer Wildnis gemacht, und sein Erbteil den Schakalen der Wüste gegeben. Maleachi 1, die Verse 2 bis 3. Gott lässt uns seine Souveränität auch zu Zeiten Christi erkennen, als die Juden zurückgewiesen wurden und die Heiden zu ihm gerufen. Die Kinder Abrahams nach dem Fleisch, Gottes Volk und das für hunderte von Jahren. Ihnen wurden die Aussprüche Gottes zuteil. Und doch erwählte Gott ein heidnisches, götzendienerisches Volk und rief es zu sich. Der Messias wurde als einer von ihnen, den Juden, geboren. Die Nation selbst hat auch große Erwartungen an den Messias gestellt. Trotzdem verwarf er sie. Er kam in sein Eigentum und die Seinen nahmen ihn nicht auf. Johannes 1, Vers 11. Als die Herrlichkeit des Evangeliums offenbart wurde, ging Gott an den Juden vorbei und wandte sich zu den Heiden, damit sie die Vorzüge des Evangeliums genießen könnten. Die Juden wurden ausgebrochen, um die Heiden einzupropfen. Ich will das mein Volk nennen, was nicht mein Volk war, und die Geliebte, die nicht Geliebte war. Römer 9, Vers 25. Denn die Vereinsamte wird mehr Kinder haben als die Verschmähte. Jesaja 54, Vers 1. Abrahams leibliche Kinder wurden verworfen, doch Gott erweckt aus Stein Nachkommen Abrahams. Ein von Gott geehrtes Volk, nun schon hunderte Jahre von Gott verstoßen und zerstreut in der ganzen Welt. Welch ein Denkmal der göttlichen Vergeltung! Auch weiterhin macht Gott unter den heidnischen Völkern große Unterschiede. Und alles läuft nach seinem souveränen Wohlgefallen. Artikel 2. Gott übt seine souveräne Autorität aus, indem er Menschen ganz persönlich mit Vorzügen ausstattet. Alle Menschen benötigen es, gerettet zu werden. Doch keiner hat es in seinem natürlichen Zustand verdient. So macht Gott Unterschiede, indem er Menschen bevorzugt. Einige werden in eine gottesfürchtige Familie geboren. Dort wird viel für sie gebetet. Sie werden belehrt, unterrichtet und Gott gewidmet. Manche wachsen in einem Umfeld auf, in dem der Geist Gottes in einem größeren Maß anwesend ist. Einige stattet er mit mehr Eifer und Wachsamkeit im Geist aus. Und alles im Einklang mit seinem souveränen Wohlgefallen. Artikel 3. Gott übt seine Souveränität aus, indem er manchmal den Armen und Niedrigen die Erlösung zukommen lässt, den Weisen und Mächtigen aber verweigert. Christus in seiner Souveränität geht an den Toren der Noblen und Prinzen vorbei, um in eine Hütte einzukehren, die von unbedeutenden Menschen bewohnt wird. Genauso hat Gott nach seiner souveränen Autorität die Erlösung einem reichen Mann verweigert, der in Saus und Braus lebte, ließ jedoch den armen Lazarus, der am Tor saß und bettelte, die Erlösung zuteil. Auf diese Art und Weise verachtet Gott Menschen in hoher Stellung und all ihren glänzenden Reichtum. Gott geht manchmal auch an den weisen, belehrten und gut geschulten Menschen vorbei, um die Errettung einem Menschen zukommen zu lassen, der nicht viel versteht und nur in der Lage ist, die einfachen und fundamentalen Dinge der Schrift und des christlichen Wandels zu verstehen. In der Tat scheint es, als würde Gott weniger große, angesehene Menschen berufen als andere. Durch diese Fügung bringt Gott seine Souveränität zum Ausdruck. Der Apostel Paulus sagte dazu Folgendes: Seht doch eure Berufung an, ihr Brüder. Da sind nicht viele Weise nach dem Fleisch, nicht viele Mächtige, nicht viele Vornehme, sondern das Törichte der Welt hat Gott erwählt, um die Weisen zu Schanden zu machen, und das Schwache der Welt hat Gott erwählt, um das Starke zu Schanden zu machen, und das Unedle der Welt und das Verachtete hat Gott erwählt, und das, was nichts ist, damit er zunichte mache, was etwas ist. 1. Korinther 1, die Verse 26 bis 28. Artikel 4. Gott übt seine Souveränität aus, indem er Menschen errettet, die nur wenige Vorzüge im Leben hatten. Manchmal hält Gott die Errettung den Menschen fern, die in sehr fromme Elternhäuser geboren wurden, und lässt sie Menschen aus gottlosen Verhältnissen zuteil. Daher lesen wir auch von einem guten Abia aus der Familie Jerobeams, von einem gottesfürchtigen Hisika, der Sohn des bösen Ahas, und von einem gottesfürchtigen Josia, der Sohn des bösen Amon. Gegensätzlich dazu lesen wir von dem gottlosen Amnon und Absalom, beides Söhne des heiligen Davids, wie auch von diesem schändlichen Manasse, der Sohn des guten Hisika. Manchmal werden Menschen, die mit den Gnadenmitteln aufwuchsen, verworfen und dem Tod überlassen, und andere aus weitaus benachteiligten Verhältnissen gerettet. so wie bei den Schriftgelehrten und Pharisäern, welche das Licht und die Erkenntnis der Schrift hatten. Die meisten von ihnen wurden jedoch verworfen, stattdessen die unkündigen Zöllner gerettet. Ein großer Teil dieser Pharisäer und Schriftgelehrten sahen fast schon täglich, wie Christus Zeichen und Wunder tat, hörten Christus predigen und doch wurden sie nicht erwählt, gerettet zu werden. Stattdessen sehen wir, wie die Frau aus Samarien zum ewigen Leben erwählt wurde, wie auch viele andere Samariter, die Christus nur hörten, als er gelegentlich durch die Stadt zog. So sehen wir auch, wie die Frau aus Kanaan zur Rettung erwählt wurde. Sie war nicht einmal Jüdin und sah Jesus Christus gerade mal ein einziges Mal. Wie auch bei den Juden. Sie sahen die Wunder und hörten Christus predigen. Sogar die Apostel haben schwer für sie geeifert. Und doch wurden sie nicht errettet. Eine Menge Heiden auf der anderen Seite, sie hörten die Heilsbotschaft und nahmen sie bereitwillig auf und wurden bekehrt. Artikel 5. Gott übt seine Souveränität aus, indem er Menschen errettet, die furchtbar boshaft sind, und Menschen, die religiös und moralisch sind, übergeht. Die Pharisäer, eine strenge Sekte unter den Juden. Ihre Religion war außergewöhnlich. Sie waren nicht wie die anderen Leute, Wucherer, ungerecht oder Ehebrecher. Sie hatten eine Moral. Sie fasteten sogar zweimal die Woche, gaben den Zehnten von all ihren Gütern ab. Das war ihre Religion. Und doch wurden die meisten übergangen. Zöllner, Prostituierte und öffentlich boshafte Menschen gingen vor ihnen in das Reich Gottes ein. Der Apostel Paulus sagt Folgendes zu seiner Gerechtigkeit, als er noch ein Pharisäer war: Im Hinblick auf die Gerechtigkeit im Gesetz untadelig gewesen. Philipper 3, Vers 6. Der reiche Junge fragte Jesus niederkniend: Guter Meister, was soll ich Gutes tun, um das ewige Leben zu erlangen? Matthäus 19, Vers 16. Dieser Mensch war eine moralische Person. Als Christus ihn aufforderte, er solle die Gebote halten, sagte er ganz aufrichtig: Das habe ich alles gehalten von meiner Jugend an. Matthäus 19, Vers 20. Er wuchs offensichtlich in einer guten Familie auf. Er hatte Manieren und verhielt sich gut. In der Schrift heißt es sogar an einer Stelle: Da blickte ihn Jesus an und gewann ihn lieb. Markus 10, Vers 21. Trotzdem wurde er nicht erwählt. Dagegen aber der Schächer am Kreuz neben Jesus. Er wurde erwählt und berufen. Gott offenbart uns seine Souveränität, indem er den schlimmsten Sündern Gnade erweist, wie zum Beispiel Mörder und Gotteslästerer, oder auch Menschen, die schon kurz vor dem Tod stehen, zur 11. Stunde. Gott zeigt uns sein souveränes Handeln, indem er Menschen Gnade erweist, die den Großteil ihres Lebens dem Satan dienten und nur wenig Zeit haben, ihm zu dienen. Artikel 6. Gott ist souverän, auch über die, die nach der Errettung trachten. Einige trachten nach der Errettung und werden kurze Zeit später bekehrt. Dieses Phänomen kennen wir aus der Schrift und durch Beobachtungen. Genauso gibt es jedoch auch Menschen, die eine lange Zeit nach der Errettung trachten und sie nicht erlangen. Gott hilft manchen über die Berge und allerlei Schwierigkeiten auf ihrem Weg. Er unterwirft dabei den Satan und befreit sie aus seinen Versuchungen. Und andere wiederum gehen durch Versuchungen zugrunde. Einige werden von Gott gehörig überführt. Doch ebenso gibt es Menschen, die nie ausgiebig erweckt wurden. Manche haben ein rückfälliges Herz, andere werden von Gott bis an das Ende erhalten. Manche befreit Gott aus dem Vertrauen auf die eigene Gerechtigkeit, andere überkommen diese Hürde niemals in ihrem Leben. Einige werden bekehrt und gerettet, obwohl sie nie nach der Errettung trachteten. Andere gehen letztendlich verloren und sterben. Kapitel 4. Antworten auf die Frage: Wieso handelt Gott nach seiner souveränen Autorität in der Rettung des Menschen? Artikel 1. Nach seinem Ratschluss hat er entschlossen, durch seine Schöpfung sein ganzes Wesen bekannt zu machen und sich durch all seine Eigenschaften zu verherrlichen. Es war Gottes Plan, sich in der Schöpfung selbst zu verherrlichen und dabei dem Menschen einen Einblick in seine grundlegende Natur und dessen Herrlichkeit zu geben. Somit ist es passend, dass Gott seine unendliche Herrlichkeit preisgeben will, denn dies war immerhin sein Plan. Sein Plan war es nicht, die vollkommene Herrlichkeit den Menschen zu offenbaren, denn damit würde er seine Schöpfung nur in große Angst versetzen. Es wäre auch nicht einmal möglich für den Menschen, Gott in aller Fülle zu erfassen. Sein Plan war es jedoch, seine Herrlichkeit zu manifestieren, und zwar jedes einzelnen Attributs. Würde Gott nämlich ein Attribut verherrlichen und ein anderes auslassen, dann wäre seine Verherrlichung mangelhaft und die Manifestation dergleichen unvollständig. Nur wenn alle Attribute manifestiert werden, wird die Herrlichkeit dergleichen offenbart. Alle Attribute spielen sich nämlich gegenseitig zu. Sie verherrlichen sich gegenseitig. Würde Gott seine Weisheit offenbaren und dabei seine Heiligkeit auslassen, dann hätte er seine Weisheit nicht vollkommen offenbart. Denn ein Teil seiner göttlichen Weisheit ist die Heiligkeit. Es ist nämlich heilige Weisheit. Würde Gott auf der anderen Seite seine Heiligkeit offenbaren und dabei auf seine Weisheit verzichten, dann würde er seine Heiligkeit nicht im Ganzen offenbaren. Denn ein Teil seiner Heiligkeit ist seine Weisheit. Es ist weise Heiligkeit. So ist es auch im Hinblick auf seine Gnade und Gerechtigkeit. Die Herrlichkeit von Gottes Gnade wird erst erkannt, wenn sie als gerechte Gnade offenbar wird oder als Gnade, die im Einklang mit seiner Gerechtigkeit ist. Das Gleiche gilt auch für seine Souveränität. Sie ist ein Spiegel seiner Attribute. Zu seiner Gnade gehört die Souveränität. Es ist eine souveräne Gnade. Gottes Attribute spiegeln ihre Herrlichkeit gegenseitig wider. Gott offenbart sich in seinen Attributen nicht isoliert. Sie manifestieren sich gemeinsam. Die Attribute sind voneinander abhängig. Somit sind seine Eigenschaften und ihre Herrlichkeit im Einklang. Wenn sich nur ein Attribut zeigen würde, dann wäre die Herrlichkeit dieses Attributs unvollkommen. Aus diesem Grund ist es der Wille Gottes, sich in allen Attributen zu offenbaren. In der Heiligen Schrift wird der Name Gottes genutzt, um seine Herrlichkeit zu beschreiben. Sein Name gibt Aufschluss über sein Wesen. Wenn auf der anderen Seite sein Name nicht beschreiben würde, wer er wirklich ist oder welche Eigenschaften er hat, dann wäre es nicht sein echter Name. Gott ist souverän und dieses Attribut ist ein Teil seiner Herrlichkeit. Wir erkennen seine Herrlichkeit darin, dass er über alles, egal wie klein oder groß, völlig souverän ist. Wenn es die Herrlichkeit eines Prinzen ist, ein mächtiger Herrscher zu sein, dann ist Gottes Souveränität seine Herrlichkeit. Hierin bekommt man zu sehen, wie unendlich groß und majestätisch Gott über seine Schöpfung verfügt. Somit ist es sein Wille, sich in seiner Souveränität zu zeigen. Und wie bei seinen anderen Attributen auch, sie werden durch seine Werke geoffenbart. Er verherrlicht sich in seiner Macht, indem er mächtig handelt. Er verherrlicht sich in seiner Barmherzigkeit, indem er Barmherzigkeit walten lässt. So ist es auch mit seiner Souveränität. Er verherrlicht sich in seiner Souveränität, indem er souverän handelt. Artikel 2. Je mächtiger die Kreatur, desto größer ist die Verherrlichung seiner Souveränität. Gottes Souveränität über die Menschen ist viel herrlicher als seine Souveränität über die unterlegenen Kreaturen. Ebenso ist seine Souveränität über die Engel viel herrlicher als seine Souveränität über die Menschen. Denn je nobler die Kreatur ist, desto größer und hocherhabener erscheint Gott in seiner Souveränität über sie. Erhabener ist, wenn man über Menschen herrscht, als über Tiere, Ebenso die Herrschaft über Könige, Prinzen und Hochangesehene im Vergleich zu gewöhnlichen Menschen. So zeigt sich die Herrlichkeit seiner Souveränität darin, dass er über alle Menschen regiert, Adelige, Könige und hoch erhöhte Kreaturen. Daher übt Gott seine Souveränität auch über sie aus. Je größer der Einfluss einer Person über eine andere ist, desto mehr Ehre hat sie. Wenn nun ein Mensch nur einen Zipfel an Macht über einen anderen Menschen hat, dann ist die Ehre dieser Person nichts im Vergleich zu einer völligen Verfügung über dessen Leben, Reichtum und allem Besitz. Seine Herrschaft erstreckt sich über alles, was den Menschen betrifft. Hierin ist seine Herrlichkeit zu erkennen. Er verfügt über den Menschen, was alles beinhaltet, selbst das ewige Leben und der Zustand der Seele. Hier sehen wir, wie weit seine Souveränität geht. Sie ist unendlich. Selbst das Allerwichtigste, das ewige Leben des Menschen, ist mit eingeschlossen. Somit hat Gott festgelegt, er verherrlicht sich selbst, indem er souverän über den Menschen ist, über den Leib, über ihre Seele und, was am wichtigsten ist, die Errettung. So erbarmt er sich nun über wen er will und verstockt, wen er will. Lasst mich noch mit 5 praktischen Punkten schließen. Erster Punkt. Wir lernen, wie abhängig wir sind. Besonders wenn es um das Wohlergehen unserer Seelen und die Errettung geht. Wir sind nicht nur abhängig, dass Gott in seiner Weisheit alles fügt und er mit Macht diese Dinge auch geschehen lässt. Wir sind zusätzlich von seinem Wohlgefallen in dieser Sache abhängig. Wir verlassen uns mit allem, was es beinhaltet, das Fundament bis hin zur Spitze, auf Gott und seinen souveränen Willen. Wegen seinem souveränen Willen und weil es ihm gefallen hat, hat er einen Weg geschaffen, um Menschen zu erretten. Dabei gab er uns sogar seinen Sohn, den Herrn Jesus Christus, um unser Erlöser zu sein. Wieso blickte Gott mit Wohlgefallen auf die Menschen herab und sandte einen Erlöser, um sie zu retten? Wieso tat er das Gleiche nicht für die gefallenen Engel? Der Grund ist seine Souveränität und sein göttlicher Wohlgefallen. Es ist seine souveräne Gnade, die uns die Bibel und somit die Wahrheiten des Christentums gab. Dass er uns diese glückseligen Dinge gibt und anderen Menschen vorenthält, die Erweckung des Heiligen Geistes, die rettende Gnade, sie kommen alle aus derselben Quelle, seine Souveränität und sein Gefallen daran. Wenn Gott spricht, es werde Licht im Herzen dieses Menschen, dann sind es souveräne, mächtige und gnädige Worte. Zweiter Punkt. Lasst uns in Demut seine absolute Souveränität bewundern. Wir haben soeben beobachtet, dass das eine Eigenschaft Gottes ist, über die Menschen souverän zu verfügen, was alles beinhaltet, selbst das ewige Leben. Seine Hocherhabenheit und unendliche Größe ist nirgends besser zu erkennen als in seiner Souveränität. 5. Mose 32, Vers 39. Seht nun, dass ich allein es bin und kein Gott neben mir ist. Ich bin's, der tötet und lebendig macht. Ich zerschlage und ich heile, und niemand kann aus meiner Hand erretten. Psalm 115, Vers 3. Aber unser Gott ist im Himmel. Er tut alles, was ihm wohlgefällt. Daniel 4, die Verse 34 bis 35. Des Gewalt ewig ist und des Reich für und für wert, gegen welche alle, so auf Erden wohnen, als nichts zu rechnen sind. Er macht's, wie er will, mit den Kräften im Himmel und mit denen, so auf Erden wohnen. Und niemand kann seine Hand wehren, noch zu ihm sagen, was machst du? Unser Herr Jesus Christus pries Gott den Vater und die Souveränität Gottes in der Erlösung des Menschen, als er sprach. Matthäus 11, Vers 25 bis 26. Zu jener Zeit begann Jesus und sprach: Ich preise dich, Vater, Herr des Himmels und der Erde, dass du dies vor den Weisen und Klugen verborgen und es den Unmündigen geoffenbart hast. Ja, Vater, denn so ist es wohlgefällig gewesen vor dir. So lasst uns, meine Freunde, Gott und seine Souveränität ehren, indem wir ihn bewundern, der alle Dinge lenkt, und erkennen, dass wir im Vergleich zu ihm nichts sind. Einem Herrscher, der absolut souverän ist, dem sollte man in Demut und Ehrfurcht dienen. Die vollkommene, absolute, universelle und unendliche Souveränität Gottes fordert von uns, dass wir ihn in Demut in Ehren halten. Er, der unsere Ewigkeit in der Hand hat und damit tun kann, was er will. Dritter Punkt. Die nun im Stand der Gnade sind, haben alles Gott und seiner souveränen Gnade zu verdanken. Er ist es nämlich, der den Unterschied macht. Einen Grund, sich der Seligkeit zu rühmen, gibt es nicht. Es sei denn, man rühmt sich des Herrn. Die Bibel sagt dazu Folgendes: Damit sich vor ihm kein Fleisch rühme. Durch ihn aber seid ihr in Christus Jesus, der uns von Gott gemacht worden ist, zur Weisheit, zur Gerechtigkeit, zur Heiligung und zur Erlösung. Damit es geschehe, wie geschrieben steht: Wer sich rühmen will, der rühme sich des Herrn. 1. Korinther 1, die Verse 29 bis 31. Kein Mensch kann sich jemals, nicht einmal im Geringsten, seiner Seligkeit oder seines neuen, freudigen und sicheren Zustands rühmen. Es besteht nämlich zwischen ihnen und anderen Menschen kein natürlicher Unterschied. Noch liegt es an ihrer eigenen Kraft oder ihrer eigenen Gerechtigkeit. Anlass zum Brüsten, sei es auch nur im Geringsten, ist völlig ausgeschlossen. Es ist einzig Gott, der gerühmt wird. Gott der Vater sollte geehrt werden. Er ist es, der vor Grundlegung der Welt, vor der Geburt des Menschen, in Christus erwählte und sie liebte und daher ihnen die Errettung schenkte. Wenn du nun fragst, wieso hat Gott mich geliebt und mich erwählt und andere nicht? Und dabei nach Antworten woanders als bei Gottes souverän Wohlgefallen suchst, dann liegst du völlig daneben. Du solltest Gott den Sohn erhöhen, der deinen Namen in seinem Herzen trug, als er in die Welt kam, um sich selbst am Kreuz hinzugeben. Einzig und allein in ihm ist deine Gerechtigkeit und Kraft. Gott, der Heilige Geist, sollte gerühmt werden. Er ist es, der dich völlig souverän aus der Dunkelheit in das herrliche Licht rief. Der Heilige Geist wirkt in den Menschen, um zu zeigen, wie abtrünnig und gefährlich die Sünde ist. Er entzieht den Menschen die Selbstgerechtigkeit und öffnet ihre Augen, damit sie die Herrlichkeit Gottes und den unendlichen Reichtum in Jesus Christus erkennen. Zusätzlich wurden sie durch ihn geheiligt und zu einem neuen Menschen gemacht. Wenn du nun von Bosheiten hörst und siehst, wie abtrünnig gelebt wird, dann solltest du zurückdenken an die Zeit, in der du auch einst so lebtest, und erkennen, dass auch du Gott zum Zorn gereizt hast und es verdientest, in deinen Sünden zu sterben. Merke dir dabei, dass Gott in seiner souveränen Gnade den Unterschied macht. Im 1. Korintherbrief, Kapitel 6, Vers 9, spricht Paulus von verschiedenen Sündern: Unzüchtige, Götzendiener, Ehebrecher, Knabenschänder, Prostituierte und Homosexuelle. Doch es geht weiter. Im 11. Vers sagt er: Und solche sind etliche von euch gewesen. Aber ihr seid abgewaschen, ihr seid geheiligt, ihr seid gerechtfertigt worden in dem Namen des Herrn Jesus, in dem Geist unseres Gottes. Das Volk Gottes hat guten Grund, in Dankbarkeit auszubrechen und Gott zu lieben, denn er ist es, der eine solch wunderbare Gnade aus reinem souveränen Wohlgefallen ihn zukommen ließ. Vierter Punkt. Wir lernen, Gottes Gnade zu bewundern, wie auch seine Bereitschaft, sich an uns durch einen Bund zu binden. Es ist Gott, der von Natur aus über uns herrscht, der Eigentümer der Menschheit, der über uns verfügen kann, wie er will und zu nichts verpflichtet ist. Trotzdem hat sich dieser Gott zu uns herabgeneigt und seine absolute Freiheit insofern abgegeben, um sich an alle, die an Christus glauben, für ihren Trost zu binden. Somit können wir die Errettung von diesem souveränen Gott durch Christus als Verpflichtung fordern. Gegen Gottes Eigenschaften würde es gehen, würde er den Menschen verweigern, durch Christus zu ihm zu kommen. Es ginge gegen seine Gerechtigkeit und Treue. Wie wunderbar ist es, dass sich solch ein Wesen an uns knüpft. Wir sind doch nur Würmer aus Staub, und doch hat er sich durch sein Wort und Versprechen an uns gebunden. Das war ihm noch nicht genug. Unser Trost ist sogar noch größer, nämlich dadurch, dass er sich durch einen Schwur verpflichtet hat. Der Autor des Hebräerbriefs schreibt: Denn als Gott dem Abraham die Verheißung gab, schwor er, da er bei keinem Größeren schwören konnte, bei sich selbst und sprach: Wahrlich, ich will dich reichlich segnen und mächtig mehren. Und da jener auf diese Weise geduldig wartete, erlangte er die Verheißung. Denn Menschen schwören ja bei einem Größeren, und für sie ist der Eid das Ende alles Widerspruchs und dient als Bürgschaft. Darum hat Gott, als er den Erben der Verheißung noch in stärkerem Maße bewiesen wollte, wie unabänderlich sein Ratschluss ist, sich mit einem Eid verbürgt, damit wir durch zwei unabänderliche Handlungen, in denen Gott unmöglich lügen konnte, eine starke Ermutigung haben. Wir, die wir unsere Zuflucht dazu genommen haben, die dargebotene Hoffnung zu ergreifen. Diese Hoffnung halten wir fest als einen sicheren und festen Anker der Seele, der auch hineinreicht ins Innere, hinter den Vorhang, wohin Jesus als Vorläufer für uns eingegangen ist, der Hohepriester in Ewigkeit geworden ist, nach der Weise Melchisedeks. Hebräer 6, die Verse 13 bis 17. Lasst uns daher für die Souveränität Gottes eifern. Gott besteht darauf, dass seine Souveränität anerkannt wird, besonders in Dingen des ewigen Lebens, was doch so immens wichtig ist. Das ist der Stein des Anstoßes, bei dem Tausende stolpern und vergehen. Sollten wir weiterhin seine Souveränität herausfordern, dann unterschreiben wir unsere ewige Verdammnis. Es ist essentiell wichtig, dass wir uns seiner Souveränität unterordnen, als der Souveräne über unsere Seele, als der sich nun erbarmt über wen er will und verstockt, wen er will. Fünfter Punkt. Die Lehre über die Souveränität Gottes schützt uns vor zwei Extremen: Vermessenheit und Entmutigung. Maße dir nicht an, die Gnade Gottes als Vorwand zu nehmen, um in Sünde zu leben. Viele haben gehört, dass Gottes Gnade unendlich ist und zögern dennoch mit dem Trachten nach der Errettung. Sie wollen es auf einen späteren Zeitpunkt in ihrem Leben verschieben und gehen davon aus, dass Gott ihnen die Gnade zugutekommen lässt. Man sollte sich aber merken: Ja, Gottes Gnade ist genügsam, doch ebenso ist er souverän. Nach seinem Wohlgefallen kann er entscheiden, ob er dich retten möchte oder nicht. Wenn du die Erlösung bis ans Ende deines Lebens verschiebst, liegt sie nicht mehr in deiner Hand. Es liegt daran, ob der Souveräne daran gefallen hat, sie dir zu geben oder nicht. Da du nun erkennst, dass du in dieser Sache vollkommen abhängig von Gott bist, solltest du seiner Aufforderung, seiner Stimme folgen. Heute, wenn ihr seine Stimme hört, so verstockt eure Herzen nicht. Psalm 95, die Verse 7 bis 8. Nehme dich aber ebenso vor Entmutigung in Acht. Hüte dich vor verzweifelnden Gedanken. Du bist ein zu großer Sünder. Du lebst schon viel zu lange in Sünde. Du bist abgefallen und hast dem Heiligen Geist widerstanden. Bedenke, ganz egal wie schlimm du auch bist, Gott kann dir seine Gnade zugute kommen lassen, ohne im geringsten seine Heiligkeit, die du beleidigt hast, zu entehren. So ist es auch mit seiner Macht, die du doch in den Schmutz gezogen hast, ebenso seine Gerechtigkeit, die du deinem Feind gemacht hast, wie auch seine Wahrheit oder irgendeine andere Eigenschaft. Seist du der Sünder, der du bist, Gott kann, wenn ihm so ist, sich großartig in dir verherrlichen, indem er dich erlöst. Amen.